together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Das ist eben unser Anfang. Normalerweise fängt die Christiane an und begrüßt immer die Gästinnen und die Gäste. Heute habe ich die Ehre, unseren Gast begrüßen zu dürfen, nämlich die Vreni. Aber wir sind wieder in der Spezialausgabe, nämlich in was ich dir noch sagen wollte. Deswegen haben wir auch unsere dritte Moderatorin dabei, nämlich die Fanny. Hallo.
Hallo.
Und die Christiane ist auch da.
Hi.
Draußen ist gerade irgendwie das Sommergewitter. Total schlimm. Kurz bevor wir anfangen, gibt es noch ein Feedback zur Folge mit Matthias.
Ist das eine Frage oder kündigst du damit ein Feedback an?
Das ist eine Frage. Gibt es noch Feedback? Fragezeichen.
Ich habe kein Feedback, aber die heutige Folge ist eigentlich entstanden in der Folge mit Matthias.
Genau.
Das können wir vielleicht noch kurz rekapitulieren.
Mhm.
In Erinnerung rufen.
Ich habe eine kleine Geschichte als Feedback, nämlich einer unserer Gäste von vor Matthias' Folge hat sich die Folge angehört und hat dann, wie wir ihn das letzte Mal getroffen haben, zu uns gesagt, geh, lass mich mal so eine Geschichte lesen, ich möchte wissen, was das ist. Und er hat die Geschichte gelesen und hat dann gefunden, er glaubt etwas im Auge, weil er ein bisschen traurig war und es ihm so berührt hat, dass ihm das irgendwie, war ganz toll eigentlich.
Wow.
Da hat er ja erreicht, was er erreichen wollte.
Ja.
Dass alle ein bisschen traurig sind.
Na, dass er Menschen was mitgibt, dass
genau.
Was mit den Menschen macht, die das lesen.
Genau. Aber das zum Feedback zu unserer Folge Matthias. Und jetzt haben wir die Vreni da.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen.
Ja, gerne. Ich freue mich schon.
Fanny, magst du ein bisschen erzählen, wie die Geschichte entstanden ist?
Gerne.
Weil es ist dein Thema.
Gerne. Die Geschichte ist so entstanden. Ich habe übrigens festgestellt, dass wir schon einmal im Podcast darüber geredet haben. Aber auch das letzte Mal mit Matthias, wo er beiläufig erwähnt hat, jetzt macht ja jeder Selbstverwirklichung und jeder macht einen Yoga-Kurs. Und
das hat dich getriggert.
Das Wort Yoga-Kurs hat mich schon ein bisschen getriggert, weil ich als Hobby-Yogini allergisch bin gegen ein Zusammenfügen von Yoga und Kurs. Die Vreni nickt schon zustimmend. Und daraus ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, wir würden gerne einmal über Yoga sprechen. Mhm. Und wer würde da besser hineinpassen als die Vreni, ihres Zeichens Yoga-Lehrerin. Und
ist es richtig, Yoga-Lehrerin zu sagen? Ich habe nämlich ein bisschen gegoogelt über Klischees und so.
Ja.
Und da ist das Frau Lehrerin und Yoga-Lehrerin ein bisschen als böses Klischee drinnen.
Also wir können da, die Vreni kann da auch gleich eine Geschichte erzählen. Dass wir gelernt haben, dass man lieber Yoga-Instructor sagt, aber auf Deutsch.
Auf Deutsch ist es schwierig, weil also im Englischen, genau, sagt man eben eher Yoga-Instructor als Yoga-Teacher, weil du bist ja deine eigene Lehrerin, dein eigener Lehrer und es kommt aus dir heraus, dein Guru within you. Und deswegen ist vielleicht auch das Wort Yoga-Lehrer nicht unbedingt passend, aber Es ist verständlich für alle, was es heißt. Und ich glaube, man kann es ruhig auch nutzen und gebrauchen.
Okay.
Du würdest also niemanden ausbessern, der jetzt zu dir kommt, Frau Lehrerin Vreni.
Bitte?
Du würdest jetzt niemanden ausbessern, der zu dir kommt und sagt, Frau Yoga-Lehrerin Vreni.
Nein, ich würde nur ergänzend sagen, dass ich trotzdem noch Yoga-Schülerin bin, immer noch und mein Leben lang. Und dass man beides ist, als Lehrerin auch noch.
Aber du bist tatsächlich, also gibt es Unterricht und Kurse in Yoga?
Genau.
Und da sind wir wieder bei den Kursen.
Ich habe den Moment, wo ich es gesagt habe, aber verdammt, ich habe es gelesen
ja,
heute.
Und wie viel wird ein Kurs ertrunken?
Gibt es übrigens.
Wirklich? Ja.
Diplomierten Yoga-Lehrerin.
Ah, ja.
Oder Yoga-Lehrer.
Na, das ist dann ein Kurs. Also wie wir schon merken, es gibt viele Vorurteile oder viele vorgefasste Meinungen zu Yoga und als jemand, dem das ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens ist, würde ich ganz gerne zu einem klareren Bild zu Yoga beitragen und die Schönheit des Yoga ein bisschen in die Welt hinaustragen. Und die Person, zu der ich mit all meinen Fragen und Anliegen komme, ist eigentlich immer die Vreni. Weswegen sie heute da ist. Und wir möchten darüber reden, ob Yoga eh nur ein Sport ist oder eh nur ein Instagram-Hype ist oder ob es vielleicht mehr ist oder ob es vielleicht gar nicht um das Körperliche geht oder gar nicht nur um das Körperliche geht.
die Yoga-Klischees, die so im Raum stehen, oder?
Ja, wir haben gestern bei der Heimfahrt ein bisschen gesprochen, Josiane und ich. Wir haben auch eine andere Serie, nämlich Minefields, so was sind so Minenfelder bei Themen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, weil ich glaube, eigentlich ist es entstanden aus ihr Hippies, die irgendwie rumtouren, in zwei Folgen mittlerweile. So, reden wir mal drüber. Also, du als Yoga-Lehrerin, Instructor, wie bist du dazu gekommen?
Es war so, dass ich vor mittlerweile sind es 3 Jahren, bin ich nach Bali geflogen. Mhm. Also fangen wir an, das ist wieder sehr klischeehaft. Meine Yogastunde in Bali hat mich eigentlich wirklich zu Yoga gebracht. Ich habe davor immer wieder praktiziert und alles mögliche ausprobiert, aber es war eher so, ich bin im Fitnessstudio und besuche mal eine Yogastunde. Und war aber nicht mehr interessiert. Aber auf Bali dann ist das Ganze dann doch sehr an mich herangekommen, weil ich einfach dort auch gemerkt habe, okay, was das macht mehr mit mir als nur die Bewegung und es als Sport zu sehen, da passiert was, da heilt was in mir, mir geht es einfach sehr gut. Und ich werde auch nie vergessen, so meine erste Stunde dort, das war einfach unglaublich heilsam und auch sofort auch, okay, da muss ich weiter, möchte ich weitermachen, ja, den Weg möchte ich weitergehen. Und bin eigentlich dann sehr dran geblieben, war eben einen Monat dort und bin dann auch in Wien zurückgekommen und gleich viel Yoga gemacht und auch sofort gemerkt, das ist so ein heilsames Mittel, also wie eine Therapie, ich möchte das auch weitergeben und mir war schon klar, irgendwann mache ich die Ausbildung zur Yogalehrerin. So bin ich drauf gestoßen.
Warum bist du ursprünglich nach Bali geflogen?
Das war auch aus dem Grund, dass ich wollte mal alleine reisen. Also ich war ja schon relativ viel unterwegs in der Welt und auf Reisen, aber nie alleine. Und das war echt mal so das Bedürfnis, ich möchte einen Monat irgendwo alleine sein. Und da bietet sich Bali dann ganz gut an. Da weiß man, ich habe einige auch gekannt, die das gemacht haben. Du weißt, es ist relativ sicher. Und dann war schon so mein Bedürfnis auch dort mehr so ein bisschen so eine Selbstfindung und Selbstreflexion für mich zu haben und das ist auch irgendwie Bali ganz aufgelegt. Also das war der Grund, warum ich dann damals hin.
Wie oft hast du das gehört, diese so klischeehafte, Equal Love und sich selbst finden und...
Oft, es ist ja auch, ich habe auch den Film gesehen und ich habe auch eben, du siehst auf Instagram Bali, viele Frauen dort reisen hin mit ihrem Notizbuch, bewaffnet unter Yogamatte und das ist total klischeebehaftet und stimmt aber auch zu einem gewissen Maße. Aber ich finde immer noch, ich habe es dann selber an mir erfahren und ich fliege in 3 Wochen wieder nach Bali einen Monat, zum 4. Mal in Folge. Es tut gut, es ist heilsam, es ist eine ganz besondere Insel mit ganz spezieller Energie dort. Und auch wenn es ein Klischee ist, aber es funktioniert. Also warum es dann nicht machen?
Die Frage ist ja auch, also ich meine, das knüpft vielleicht auch an unserem Gespräch mit Matthias an. Die Frage ist, inwiefern muss man das trennen vom echten Leben, die Selbstfindung oder diese Beschäftigung mit sich selbst, die Selbstreflexion, einen Weg zu finden, wie man sich gut erden kann, um im richtigen Leben ausgeglichener zu sein. Also ich glaube, das eine gehört zum anderen. Es ist halt in einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, verpönt zu sagen, ich fahre jetzt 2 Monate irgendwo hin und liege flach am Boden oder verrenke mich oder trinke Juice und schaue auf mich. Am Ende des Tages, glaube ich, tut es uns allen oder jedem, der sich dem öffnet, sehr gut. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob man das vom echten Leben trennen muss, weil es ist das echte Leben. Es ist ja eigentlich das, worauf es ankommt.
Ich frage mich, ob es nicht eigentlich egal ist, ob es ein Klischee ist oder nicht.
Es ist in Wirklichkeit egal. Also ich finde, ich bin damals angestanden. Ja? Ich habe nicht gewusst, was ich machen will im Leben. Ich habe mich selber einfach auch nicht verstanden. Und dann hieß so eine Reise grundsätzlich, ob es jetzt nach Bali oder sonst, einfach mal raus aus dem Leben, wo man sonst drinnen steckt, einmal rauskommen und über sich beginnen nachzudenken und halt sich nicht abzulenken mit allen möglichen Sachen, sondern wirklich mal sich Zeit für sich selber nehmen. Und das war für mich dringend notwendig, das damals so zu machen. Und sonst wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also es ist hilfreich, es bringt mich ja jetzt auch im Leben weiter, in unserer Gesellschaft.
Und ich habe gesagt, du hast dann irgendwie deinen Backpack gepackt und bist in ein Flugzeug gestiegen und bist hingeflogen.
Ja.
Und wie ist denn das Monat verlaufen?
Also es war so, dass ich die erste Woche noch bei 2 Bekannten von mir untergebracht war, die dort sind, und wieder zum Klischee zu kommen, die Bloggerinnen sind, die ein wirkliches Instagram-Leben dort führen. Also es war für mich eher ein sehr steiler Einstieg, weil das gar nicht so meine Welt war. Und ich war eigentlich die erste Woche ein bisschen gefangen in dem Instagram-Leben, das die führen, ja, als Bloggerinnen. Und das war, habe mich doch nicht besonders noch gut aufgehoben gefühlt. Und bin dann aber weiter nach Ubud, eben dort, wo auch so Yoga sehr, sehr groß geschrieben wird. Und dann dort auch hängen geblieben für die letzten 3 Wochen und viel Yoga gemacht und war allein für mich. Und das, im Nachhinein war das ein total wichtig, auch diesen Einstieg zu haben, zuerst einmal so das eine Extrem zu sehen, wie man es auch haben kann, sehr, sehr auch oberflächliches Leben und dann halt tiefer gehen in Yoga und für sich allein zu sein. Mhm. Also so. Ich war dann wirklich 3 Wochen am gleichen Ort. Ich wollte nirgendwo anders mehr hin. Es war für mich einfach nur wichtig, dort Yogastunden zu nehmen und über sich selber nachzudenken, was man ganz gut kann auf einer Insel, wo es sehr still und ruhig ist. Ja, und sehr heilend, die Energie.
Ist es dort immer noch so still und ruhig?
Du musst dir die Plätze suchen. Es gibt Orte auf Bali, Kuta oder wie auch immer, das ist mehr so wie Ballermann. Da war ich jetzt nicht, aber da fahren halt alle Leute, die Party machen wollen, hin. Das gibt es auch und gibt es genügend. Es ist auch die Insel mittlerweile sehr touristisch. Es ist auch der Yoga-Tourismus dort extrem ausgebrochen. Du bist nicht allein. Du gehst in ein Restaurant, es sitzt auf jedem Tisch so ungefähr eine Frau mit einem Notizbuch und einer Yogamatte. Das ist so. Aber das muss man wissen. Und es gibt aber auch Orte und in den Norden hinauf, wo es noch ganz ursprüngliches Bali ist. Also das kann man schon haben, wenn man weiß, wo man hinfährt.
Und warum ist es genau Bali? Warum ist es dort so? Was ist die Verbindung von Bali zu Yoga?
Ursprünglich kommt der Yoga aus Indien, nicht aus Bali oder Indonesien. Aber jemand hat das damals, ich glaube in den 70ern oder so, hat schon realisiert, dass auf das Yoga gut nach Bali passen würde und hat das dort eigentlich importiert. Hat in Ubud, das ist eben diese Stadt, in der Mitte der Insel, wo auch man, und Ubud heißt Medizin übersetzt, und das hat eine spezielle Energie, dieser Ort dort. Und da geht es um Heilung, um Bodywork, das ist Meditation, das leben auch viele so Priester und Priesterinnen, die dich heilen, und heiliges Wasser und wie auch immer. Und der hat das Yoga, ganze Yoga-Ding da eigentlich reingebracht, was halt super zusammenpasst. Und das war eigentlich wirklich von dem importiert und es passt auch hin. Aber es ist nie dort ursprünglich entstanden.
Ich finde es spannend, warum gerade Yoga so behaftet ist mit so Vorurteilen.
Ja, aber ich glaube, deswegen reden wir ja auch heute. Ich glaube, es ist so behaftet mit Vorurteilen, weil Menschen, die es für sich gefunden haben, natürlich für Außenstehende auf eine sehr befremdliche Art und Weise daran glauben. Also ich kann von mir selber auch sagen, dass das meine Form von Spiritualität ist oder dass das mein Weltbild extrem formt. Das hat natürlich dann schon was Dogmatisches für einen Außenstehenden, wobei das ist auch, finde ich, ein spannender Punkt, über den wir reden können, dass Yoga ja genau nicht dogmatisch sein will und es auch in der puren Form nicht ist. Es gibt sicher Menschen, die das dann auf diese Art und Weise auslegen, aber das ist ja eigentlich auch das Schöne dran, dieses Lernen, nicht in ein Dogma zu verfallen, sondern zu lernen, für sich selber das Richtige zu finden, ohne das jemandem anderen aufzuerlegen. Das auch ein großer Teil dessen ist, weswegen ich auch so allergisch gegen das Wort Yoga-Kurs bin oder wenn Menschen, die noch nie Yoga gemacht haben, sagen, ja, aber das kann ich ja nicht, ich bin so schlecht, da kann ich nicht hinkommen. Das, was dir Yoga beibringt, sind wir wieder bei der Leistungsgesellschaft, ist, dass es nicht um die Leistung geht und dass es nicht darum geht, die Beste zu sein und dass es nicht darum geht, irgendwas zu erreichen, sondern dass der Weg das Ziel ist und dass der Moment der Fokus ist und dass es kein Gut, Schlecht, Besser, Schneller, Höher, Weiter gibt, sondern dass Yoga ein Ort ist, wo man mit sich selber ist und in diesem mit sich selber sein eine Verbindung zur Welt findet.
Also fangen wir vorne an. Wenn du jetzt zum Beispiel, also sagen wir jetzt, wir drei und die außerhalb Menschen, die uns zuhören, sind jetzt in deiner ersten Einheit bei dir. Oder ersten Stunde, im ersten Zusammentreffen mit dir. Wie würdest du anfangen? Wie erklärst du genau, was die Fanny jetzt erklärt hat? Wie erklärst du das jemandem, der es noch nie irgendwie Yoga gemacht hat?
Ich setze mir zum Ziel für jede Yogastunde und generell, dass ich meinen Yoginis, ich möchte, dass die sich nachher gut fühlen, besser fühlen, dass sie aus dem Kopf gekommen sind, mehr in den Körper, mehr ins Spüren, weg vom Denken. und ruhiger werden, viel ruhiger werden. Das ist so mein Ziel, ja, und darauf baue ich alles auf und am Beginn einmal ankommen, ja. Ich erkläre gar nicht viel. Es ist nicht mit Worten zu erklären und es ist auch nicht notwendig, weil es genau darum geht, dass du eben ins Fühlen kommst. Und eine Yogastunde sollte wie eine Reise sein. Ich beginne meistens mit einer leichter Meditation. Ich nenne es gar nicht so, weil das erschreckt wieder einen oder viele, sondern ankommen, atmen, einfach mal atmen, ruhig werden, im Hier und Jetzt sein. Und dann gehen wir Bewegungen durch und die Bewegungen dienen auch nur dazu, dass du im Geist ruhig wirst. Dafür ist Yoga da, dass du deinen Geist und Körper verbindest, mit deiner Atmung im Einklang bist. Und sanfte Bewegungen schon mit einer körperlichen Herausforderung, weil sonst beginnst du wieder zu denken, wenn es zu wenig fordernd ist oder dich langweilt jetzt. Aber erklären möchte ich gar nicht zu viel. Also die Basics quasi, wir atmen durch die Nase. Ich gebe schon immer Anweisungen, auf was man achten muss bei den Positionen. Aber man soll es erspüren und wie man sich dann vor allem nachher fühlt. Und nach jeder Yoga oder das Ende jeder Yogastunde ist langes Shavasana. Das ist so die Endentspannung. Man liegt nur am Rücken da und lässt dann mal alles integrieren im Körper. Und das ist auch ganz wichtig, dass du dir selber dann nochmal die Zeit gibst, diese Energie, die da entstanden ist, durch die Übungen, dass du das auch dann integrieren lässt. Und danach, wie geht's dir? Fragst du dich am besten selber und was Yoga mit dir gemacht hat. Und eine Stunde ist mal eine Stunde, das ist so ein kleiner Samen, den man setzt. Natürlich ist eine kontinuierliche Praxis das, was es dann braucht, dass du mehr Effekte hast vom Yoga und das natürlich auch noch dann mitnimmst ins Leben und nicht nur auf der Yogamatte hast.
Wie schwer ist das für dich? Weil du hast ja vorher gerade gesagt, halt, man muss sich bewegen, damit man wegkommt vom Denken. Dein eigenes Denken auch auszuschalten. Jetzt nicht nur zu sein, so, jetzt muss ich als nächstes das und dann als nächstes das und ja, einkaufen sollte ich heute auch noch. Weil ich glaube, das ist ja als Instructor dann noch einmal schwieriger, weil du ja gleichzeitig auch irgendwie so eine Vorbildungsfunktion unter Anführungszeichen hast.
Wenn man den Körper bewegt und sich mit dem Körper beschäftigt, kommt man aus dem Kopf raus. Mhm. Das ist so, dass deswegen machen wir Übungen. Ja, ich meine, eigentlich ist ja Meditation so das Ziel von Yoga. Es geht ja vor allem um Meditation. Aber bei uns, in uns im Westen und überhaupt sind die Körperbewegungen, die Asanas, das, was groß geschrieben ist. Aber das machst du eigentlich nur, um still sitzen zu können, um meditieren zu können und deinen Geist zu beruhigen. Was war jetzt nochmal die Frage?
Wie schwer es für dich ist, als Instructor, das deinen eigenen Kopf quasi auszuschalten, wenn du gleichzeitig aber das weitergeben musst, dass die anderen den Kopf ausschalten sollen.
Ja, es ist nicht leicht. Es ist, wenn ich unterrichte, ist es nicht meine Praxis. Und es ist eben ganz schwierig, die Übungen auch vorzuzeigen, auch achtsam mit sich selber noch umzugehen. Aber du bist bei den anderen. Du bist bei deinen Schülerinnen und Schülern, auf die du achtest und musst natürlich im Kopf bleiben, weil du eine gewisse Sequenz oder also natürlich die Stunde vorbereitet hast. Aber mir fällt immer mehr auf und je mehr Stunden ich gebe, desto intuitiver werde ich. Und wichtig ist diese Präsenz, dass du im Hier und Jetzt bleibst. Du spürst das dann eh, es kommt und du kommst. Also ich bin immer weniger im Kopf während der Stunde, was auch das Ziel ist. Am Anfang natürlich noch viel mehr und ich habe auch immer aufgeschrieben, um das irgendwie nichts zu vergessen, aber irgendwann kommt man mehr ins Gespür, auch als Lehrerin.
Du hast vorher schon über das Atmen geredet. Und ich finde, das Atmen ist eine ganz schöne Metapher für Yoga und gleichzeitig der wichtigste Anker im Yoga. Das klingt so deppert. Ich weiß auch, dass es für mich das Schwierigste war. Also ich mache seit 10 Jahren Yoga, mal sehr regelmäßig, mal weniger regelmäßig. Aber das ist auch so ein bisschen eine Erkenntnis irgendwann, dass Yoga auch da ist, wenn man keine Asanas praktiziert. Und für mich war das Schwierigste das Atmen. Ich glaube, ich hab erst nach 5-6 Jahren irgendwie begriffen, was das eigentlich heißt, woher das kommt, warum wir das machen und was es mit mir macht. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen reden, was der Atem so bedeutet und was eigentlich yogisch Atmen bedeutet.
Ganz wichtig, der Atem. Und eben, wie die Fanny gerade auch gesagt hat, die Körperübungen, das sind die Asanas. Das ist ein Teil, einer von 8 Teilen, was Yoga betrifft. Und ein anderes Pranayama. Pranayama sind Atemübungen. Das ist ein genauso gleichwertiger Teil wie Asanas eigentlich. Jetzt natürlich, wie gesagt, bei uns vor allem wird das Sportliche gesehen. Oder ist halt Mainstream und kennt man. Und Pranayama, also Prana, der Atem, die Luft, sagt man im Yoga, ist die Lebensenergie, die du einatmest. Das ist alles, was du brauchst. Also tiefe, wenn du tief einatmest in deinen ganzen Körper, schickst du Energie überall hin. Das ist wahnsinnig wichtig, das ist heilend. Mittlerweile auch schon wissenschaftlich bewiesen. Also da gibt es jetzt, es war lange nicht, aber es gibt jetzt schon wissenschaftliche Beweise, dass es einfach, wenn du tief und gut atmest, dass das deinen Körper entspannt und dich heilt. Es gibt diese yogische Vollatmung eben, wo du halt sagst, atme mal in deinen Bauch, in deinen Rippenbogen, in deinen Brustkorb, bis in deinen Rücken ein. Lass wirklich da mal den Atem fließen, der dich dann entspannt. Also das ist extrem wichtig. Du hast im Yoga, ich führe der Atem die Bewegung an. Du verbindest durch den Atem deinen Geist mit deinem Körper. Also du machst keine Bewegung unkontrolliert und unachtsam, solltest du nicht, dann machst du nicht wirklich Yoga, dann machst halt Turnübungen, sondern du verbindest eben immer Atmung mit Bewegung. Also ich sage, wenn jemand zu mir kommt, das passiert wahnsinnig oft, und sagt, ja, ich kann nicht Yoga machen, ich bin nicht flexibel genug oder ich bin nicht sportlich genug, was weiß ich, ja, dann ist es ganz wurscht, weil im Yoga gibt es viel, viel mehr als Flexibilität. Da geht es eben darum, also solange du den Körper hast und atmen kannst, kannst du Yoga machen, ja, weil der Atem eben ist dein Werkzeug für dich, der dich einfach auch zu dir bringt, nach innen, ja, und ich sage das immer, konzentriere dich auf deine Atmung sagt dir, wie es dir geht, bringt den Fokus nach innen.
Das ist eben ja auch der erste Meditationsschritt, weil um das nur banal aufzudröseln, indem ich mich konzentriere, und es ist diese ganzheitliche Atmung, die wir ja im Alltag völlig verlernt haben. Also Babys atmen noch so, aber wir atmen sehr flach. Also wenn man sich mal darauf konzentriert, wie man im Alltag atmet, hört das irgendwo so beim Schlüsselbein auf. Dieses richtige Atmen und das, wie man das im Yoga kennt, wo du in den Bauch hinein atmest und auch bewusst der Luft nachgehst sozusagen mit deinem Kopf. Das verhindert ja schon, dass du an deinen Einkaufszettel denkst oder an die To-Do-Liste von morgen oder an deinen Streit mit deiner besten Freundin vorher. Und das kontinuierlich eine Stunde lang zu machen, das ist das, was Meditation eigentlich bedeutet. Also ich glaube, Meditation ruft auch immer auch Klischees und Vorurteile hervor und andererseits auch dieses, und das kenne ich von mir selber, ja, das kann ich nicht, das schaffe ich noch nicht. Also meditieren, das kann ich nicht. Aber der Fokus auf den Atem ist ja schon die purste Meditation, weil du konzentrierst dich halt einfach auf die Lebensenergie und auf das Jetzt. Das ist nämlich ultimativ das Jetzt und die Gegenwart, dann Lebensatmen, das hilft schon sehr. Und das ist nach einer Yogastunde wirklich wie so ein reinigendes Gewitter in deinem Kopf. Also das bringt dir unwillkürlich, ohne, da musst du nichts drüber wissen und du musst nicht irgendwie eine Meditationstechnik geübt haben, jahrelang. Du merkst einfach, ich habe jetzt eine Stunde geatmet und das macht was mit mir. Das dauert sehr lange, um das zu lernen. Das ist das Gefühl, je länger man Yoga macht, desto mehr kennt man auch an diesen kleinen Dingen oder vermeintlich kleinen Dingen des Lebens, weil ohne Atmen wäre es irgendwie relativ schwierig. Erkennt man immer mehr die Schönheit daran und erkennt man immer mehr die Funktion daran und man wird viel kleinteiliger in seiner Aufmerksamkeit. Man erkennt viel mehr die Details des Lebens. Das finde ich eine sehr schöne Metapher der Atmen.
Ja, Yoga ist in der Theorie und ist nicht kompliziert. Yoga ist eigentlich simpel. Bleib bei einer aktiven Atmung, dadurch bist du präsent und im Jetzt und führ die Bewegungen danach aus. Und es können simple Bewegungen sein. Das ist diese ganzen Verrenkungen, die man auf Instagram sieht, schön und gut. Aber das muss überhaupt nicht Yoga sein. Yoga kann sein, du stehst da, ganz normal, aber du atmest aktiv. Und dann ist es schon Yoga. Und das ist eben so wichtig, dass man das immer wieder sich bewusst wird. Yoga ist simpel.
Wie gehst du damit um, wenn Leute zu dir kommen und sagen, so, und ich muss jetzt was für mich machen und muss mich jetzt ein bisschen selbst entdecken und heilen. Ich hätte jetzt gerne einen 10er-Block und dann ist alles wieder gut.
Quick fix.
Ja, also wir haben das Thema mit dem Psychotherapeuten auch gehabt, dass es Leute gibt, die immer sagen, also ich habe jetzt 10 Einheiten Zeit, dass ich wieder Burnout erledigt habe oder was auch immer. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, dieser ein bisschen Umgehen mit der eigenen Seele, dass man das in einem 10er-Block abhandelt.
Ja, das ist, wir wollen halt immer alles schnell und sofort und am besten ja gleich geregelt haben und das funktioniert, möglichst schnell. Und das ist es halt nicht. Ja. Also grundsätzlich, ich freue mich über jeden und jede, die sagt, sie will Yoga machen und beginnen, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als dass mehr Menschen Yoga machen. Deswegen ist, ja, wenn jemand so zu mir kommt und sagt, er will noch 10 Stunden oder 10 Einheiten geheilt sein, dann ist das immer noch die Verantwortung von der Person selbst. Wie gesagt, da kommen wir wieder zu diesem Yoga-Lehrer, Yoga-Instructor zurück. Du machst das, ich kann nur Impulse geben, Anleitungen, Ideen, das musst du alles in dir selber erarbeiten. Es ist Arbeit, es ist nicht Vergnügen und Spaß. Es ist eigentlich hartes Training mit sich selber, aber halt unglaublich heilsames Training. Also ich nehme an, also nach 10 Yoga-Stunden tut sich schon was. Ja? Da ist wieder dieses Planting a Seed. Das ist so eine schöne Metapher im Yoga, wo ich sage, okay, der hat 10 Stunden genommen, dass da irgendwas ist dann in ihr gesetzt. Und wie auch immer sie weiter trägt oder gar nicht, das ist in ihrer Verantwortung. Es ist nie zu Ende, man heilt ja auch nie aus. Ja? Also es bringen wahnsinnig viele Leute Probleme mit in eine Yogastunde. Eben, ich will entspannter sein und ich will meine Selbstzweifel loswerden und was weiß ich. Und mit der Zeit kommt man halt drauf, dass das wird nicht von heute auf morgen weggehen und vielleicht auch nie ganz, aber man lernt damit anders umzugehen. Mit der Zeit, und das dauert und man muss dranbleiben. Also das ist ja genau diese Disziplin haben. Also von heute auf morgen und dass es dann nie wiederkommt, nein, das ist es nicht.
Man lernt ja auch ganz gut hinschauen einfach. Man lernt es auch anzunehmen. Also ich glaube, das ist auch was ganz Großes am Yoga. Es nimmt ja halt so diese Angst, alles ständig bewerten zu müssen, alles ständig absolut zu sehen. Also irgendwie, ich bin in einer Krise oder mir geht es besonders gut. Das Yoga bringt dir bei, einfach diesen Moment, egal ob das gut oder schlecht ist, anzunehmen und damit schon die ganze Angst zu nehmen. Und einfach zu wissen, dass alles im Fluss ist, dass unser Leben genauso wie unser Atmen, wir atmen ein, wir atmen aus, das sind Gegensätze, wir schlafen und wir sind wach, das sind alles Gegensätze und das ist so eine ganzheitliche Metapher auf mir geht's gut, mir geht's schlecht, wo Licht ist, da ist Schatten. Das hat für mich sehr viel bewegt. Nicht mehr in diese Bewertung zu gehen. Und da hilft eben auch dabei, dass man da nicht gut oder schlecht drin sein kann. Es gibt keine Wettbewerbe oder es gibt schon Wettbewerbe, aber da sind wir eiserne Yoginis schwer dagegen.
Im Bikram-Yoga, das nicht alle als Yoga bezeichnen.
Ja, aber das ist auch, also ich meine, Bikram-Yoga war mein Einstieg ins Yoga.
Das ist 40 Grad.
Genau, ist Yoga bei 40 Grad und es sind immer die gleichen 26 Übungen. Es ist jede Stunde genau gleich. Und ich habe damit angefangen, eben auch rein aus sportlichen oder irgendwie körperlichen Aspekten. Ich habe mir gedacht, das probiere ich mal aus und habe es dann für mich körperlich sehr ansprechend gefunden und habe damit einmal körperlich zum Yoga gefunden über diese Asanas, die eben, wenn man es länger macht, irgendwie man merkt, okay, eigentlich muss ich gar nicht jedes Mal Kopf stehen oder muss gar nicht jedes Mal nachher einen Muskelkater haben, sondern eigentlich ist es viel mehr. Für mich hat es aber insofern sehr viel gebracht, weil diese permanent die gleichen 26 Übungen zu machen und dabei einerseits erstens mal seinen Körper besser kennenzulernen, weil du mit jedem Mal natürlich andere Aspekte entdeckst an jeder Übung oder merkst, ah, da zwickt es mich besonders und die anderen eigentlich nicht. Was heißt das für mich? Andererseits auch zu merken, es ist jedes Mal anders. Also es ist auch manchmal kann man die eine Übung irgendwie besonders gut und in der nächsten Stunde geht es gar nicht. Und da auch eine Verbindung anzuschauen, warum ist das heute so und da so und ist das jetzt, muss ich mich jetzt dafür schelten, weil ich was nicht mehr kann oder nehme ich das halt so an? Und so hat es bei mir begonnen. Ich bin dann irgendwie bald weg vom Bikram-Yoga und habe halt andere Yoga-Stile gemacht und im Nachhinein hat mir das aber schon sehr geholfen als Übung für was es eigentlich bedeutet oder meinen Körper kennenzulernen und in weiterer Folge dann halt auch meine Seele besser kennenzulernen.
Ja, bei mir ja ähnlich. Ich habe jetzt nicht mit Bikram-Yoga begonnen, aber bei mir stand auch, und das ist ja bei vielen so, der sportliche Aspekt im Vordergrund. Man bewegt sich, man fühlt sich gut und ausgepowert, der Körper wird kräftiger und schöner und klar, also das steht, und das ist auch vollkommen okay, wenn das der Einstieg ist. Hauptsache, es ist ein Einstieg. Und für viele ist es auch das. Ja, und sie bleiben auch dort und ja, muss man auch so nehmen. Deswegen gibt es halt diese Wellbeing-Yoga-Trendwelle so. Irgendwann entsteht halt bei manchen, so wie bei der Fanny eben oder bei mir auch, das Bedürfnis und man merkt, dass da mehr ist, ja, dass das eben weitergeht und kommt ein bisschen weg von dem ganz Sportlichen und sagt, man muss sich nicht eben immer komplett körperlich verausgaben, sondern man kann auch einen sanfteren Stil und das ist oft herausfordernder mental dann. Und dann geht eben die Reise weiter, aber das dauert alles, ein Prozess. Und wie gesagt, also ich stehe ja auch noch ganz am Anfang und es ist viel zu erforschen, aber für mich ist schon mal klar, dass da mehr dahinter ist, ja, als das Sportliche und eben dieser Wettbewerbsgedanke auch vollkommen nicht da ist.
Das ist ja eigentlich auch ein großes Vorurteil und ein Paradoxon Vorurteil, ein bisschen wie das Vorurteil, dass die Ausländer uns gleichzeitig die Jobs und die Sozialleistungen wegnehmen. Also es gibt ja dieses, okay, Yoga, das ist ja kein Sport. Und dann gibt es dieses, nein, ich mache schon Sport, da brauche ich kein Yoga mehr. Also es ist auch ein bisschen so, es ist halt der Fokus immer auf diesem Sportlichen.
Ist das Klischee nicht, dass es ein Frauensport
ist? Ja, auch. Aber ich da freue ich mich jedes Mal über Leute, die das sagen, dann in eine Stunde gehen und dann sagen, boah, bist du deppert, ich habe aber einen Muskelkater.
Ich verstehe, also ich finde das Ding total cool. Ich verstehe schon, dass jemand anders sagen kann, es ist halt schon ein bisschen esoterisch und das irgendwie... Weil atmen tut man immer in die Lungen und raus und das ist halt so. Was wäre ein guter Einstieg zu sagen, so fange ich mit Yoga an, ja, und so verstehe ich das, was du fühlst dabei oder auch die Fanny fühlt jetzt. Was ist so das Ziel von so einer ersten Einheit, zu sagen, okay, jetzt verstehe ich einmal, worum es da jetzt geht.
Ich finde eben den Einstieg über das Körperliche den einfachsten. Mach eine Vinyasa-Flow-Yoga-Stunde, komm ordentlich ins Schwitzen, beweg dich, dehn dich, dass du nachher völlig ausgepowert, aber zufrieden auf der Matte liegst. Super Einstieg. Ich glaube halt, dass du irgendwann realisierst, dass das... Man geht halt seinen Weg. Es ist ein Einstieg und dann geht's weiter und man nimmt dir auch in jeder Yogastunde, die ich hoffe zumindest, dass die meisten Yogalehrer auch trotzdem die Message mittransportieren, dass es mehr gibt. Und das ist mir auch ein Bedürfnis. Ich finde trotzdem, also ich versuche immer so die Balance zu halten und nicht zu sehr spirituell zu werden, weil es oft nicht angenommen wird hier. Das habe ich auch schon realisiert. So Mantren singen kommt nicht immer klar an. Ja? Ist auch okay, muss nicht sein, aber zumindest diesen Fokus auf Atmung, das Meditative, dass man das einbaut, ist mir auch, also sonst mache ich keinen Yoga-Unterricht, ja? Sonst mache ich einen Fitnesskurs eben. Aber als Einstieg, und es kommt zu mir auch die meisten, die sagen, sie wollen einfach ihren Nacken, dass der wieder entspannt ist, ihre Rückenprobleme lösen oder gedehnter werden. Absolut okay. Und damit kommen sie und dann am Ende sagen sie, pf, mir geht es aber auch so gut und ich habe irgendwie so gut geschlafen und irgendwie bin ich zufriedener jetzt. Und das ist genau das, was ich erreichen will.
Das war meine nächste Frage gewesen. Geht es eigentlich darum, es zu sich selbst zu finden oder geht es darum, zufriedener zu werden? Oder geht es darum, irgendwie einen Weg zu... vielleicht zum Lösen seiner eigenen Probleme zu kommen.
Geht zu sich selbst finden, finde ich, es ist so abgedroschen.
Ja,
ist schwierig. Aber die Verbindung wiederherzustellen zum eigenen Wesen, was will ich da drin eigentlich, was erfüllt mich auch? Also das einmal rauszufinden und sich selber wirklich da das eigene Wesen kennenzulernen und das löst extrem viel. Es löst, wir regen uns so wahnsinnig viel auf über andere Menschen, über Dinge, sind gierig nach Sachen, Konsum, wie auch immer. Und wenn du aber da mal eine innere Erfüllung hast, dann wird das alles weniger schlimm. Und das ist eine unglaubliche, das stellt dich dann zufriedener. Mit weniger wirst du zufriedener. Das heißt jetzt nicht, dass man komplett auf alles Materielle aufgibt und wie auch immer, aber man wird achtsamer und bewusster damit. Und das ist das, was dich halt ehrlicher, zufriedener stellt. Eine wirkliche innere Zufriedenheit entwickelt man. Das ist halt sehr schön.
Das stimmt.
Es gibt einem auch am Ende des Tages Antworten. Also weil du sagst, du weißt, dass Mantren schwierig angenommen werden, glaube ich auch. Wobei, sollte jeder mal ausprobieren. Aber was du ja machst und was auch viele andere Yoga-Lehrerinnen machen, ist dazu einzuladen, jede Stunde, also am Anfang jeder Stunde, sich eine Intention für diese Stunde zu setzen. Ja, und das klingt jetzt auch vielleicht esoterisch, aber das kann entweder sein, meine Intention ist, also ich widme diese Stunde meiner Mama, oder ich widme diese Stunde mir selbst oder ich widme diese Stunde meinem Knie, das mir wehtut. Ja. Egal. Dieser Fokus, den dir das Yoga eh schon gibt und vor allem eben auch das Atmen und diese Einheit deines Körpers mit deiner Seele, was ja auch in weiterer Folge, also Yoga heißt ja We are one, weitläufig übersetzt, und ist eben eine ganzheitliche Philosophie oder eine ganzheitliche Schule, die mit Grenzen aufhört, also die eben nicht mehr zwischen Körper und Geist, zwischen mir und dir, zwischen Erde und Himmel, wie auch immer, unterscheidet, sondern versucht uns beizubringen, dass wir alle connected sind und dass wir in dem es uns gut oder schlecht geht, indem wir Handlungen setzen, das einfach immer einen Impact auf unsere Welt hat, in welcher Weise auch immer. Und unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten in irgendeiner Form eine Auswirkung auf die Welt haben. Und dieses sich eine Intention setzen und einmal eine Stunde atmen und irgendwie fokussiert oder schon auszusuchen, was mir jetzt gerade wichtig ist in dem Moment. Und wie gesagt, das kann total banal sein, das kann eben meine Knieschmerzen sein oder das kann irgendwie meine schlechte Laune oder wie auch immer sein oder eben was Globaleres. Ich kann meine Praxis auch dem Weltfrieden widmen oder der, weiß nicht, der Umwelt, egal. Aber das machen wir ja im Alltag nicht mehr. Wir sitzen ja nicht mehr eine Stunde da und fokussieren uns, egal auf was. Und das ist einfach so eine schöne Übung, die einem in weiterer Folge Antworten gibt auf sehr viel. Dieses sich mit sich selber beschäftigen, sich selbst beobachten, es aber nicht werten, gibt mir oft einfach die Antwort, es ist halt jetzt einfach so. Und es wird wieder anders werden. Ich habe bis zu einem gewissen Grad Einfluss darauf, aber ich habe weniger Einfluss auf das Äußere oder auf meine Umwelt, als ich den Einfluss auf mich selber habe, der dann wieder einen Impact auf die Umwelt bringt. Das ist für mich, glaube ich, das, was mich so bekehrt hat an dem Ganzen. Zu wissen, dass der Fokus auf mich die Welt beeinflusst, aber ich nicht sozusagen erwarten kann, dass sich die Welt von alleine ändert. Mhm. Wie genau. The change you want to see in the world.
Ja, du änderst deine Reaktion, deine Wahrnehmung auf etwas. Und das ist einfacher, das kannst du immer machen, als dass du die Menschen um dich herum änderst oder die Situation, wie auch immer. Aber wenn du deine innere Einstellung änderst, dann macht dir das Leben schon weniger leidvoll. Und ich finde es ja auch, also so eben Intentionen setzen oder so auch ganz wichtig, dieses Loslassen lernen. Ja, wir haben so viel, und das ist ja auch so, wir speichern die Dinge in uns ab, was wir im Alltag an Kränkungen erleben, das, wir verdrängen es vielleicht im Kopf, aber das ist alles in unserem System gespeichert. Und man kann das mit Yoga schon rausbekommen, also diesen Release, wo man auch sagt, dass man sagt, man öffnet sein Herz mit Rückbeugen oder man macht die Hüfte auf, da ist auch so viel gespeichert, was dann einfach rauskommt. Deswegen fühlen sich ja auch viele nachher so viel besser, weil viel von dem Alltag, was in dir ist, durch Yoga-Übungen wirklich bewusst rausgenommen wird. Und es hat jede Yoga-Übung spezielle Wirkungen auf deinen Körper, auf deinen physischen, aber eben auch auf deinen emotionalen Körper. Es hängt ja alles eben, wie gesagt, zusammen.
Ich habe jetzt beide gesagt, es kommt von einem selber. Man muss irgendwie selber daran arbeiten, dass man mit sich im Reinen ist auch. Aber ich glaube schon, dass auch die Rolle des Yoga-Instructors da extrem wichtig ist, weil alleine kommt man da, glaube ich, schwer drauf. Kann schon sein oder es ist sicher gut, wenn man da alleine drauf kommt. Aber ich habe zum Beispiel Yoga angefangen mit YouTube Yoga with Adrienne. Mhm. Ich glaube 1 Million, 250.000 Millionen andere auch. Und die ist ja auch wirklich, wirklich cool. Aber was da halt fehlt, ist dieser persönliche Kontakt. Weil ich war jetzt dann auch schon ein paar Mal mit meiner Schwester bei Yoga im Obstgarten, das ist super geil. Und da ist es einfach das andere, dass wenn du gerade irgendwie halt deinen Fokus verlierst, du schaust den Instructor an und sie lächelt dich an und dann weißt du einfach, ach gut, es ist wieder, also ich bin wieder da, wo ich hingehöre, und das fehlt dann halt, wenn du den persönlichen Kontakt nicht hast.
Ja, absolut, weil, also ich habe auch Yoga with Adrienne immer wieder gemacht und finde so Online-Klassen auch nicht so schlecht, aber das ist nicht vergleichbar, weil erstens fehlt die Energie, den Austausch, und was auch so wichtig ist im Yoga, ist auch das Angreifen, die Assists, die Hands-on, weil du einfach, wo du hingreifst, spürt man auch mehr hin, und gute Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen können dich ja auch ausrichten und positionieren und dir auf den Nacken greifen, und dann merkst du, da lässt wer nach. Ja? Das geht halt alles nicht. Also es ist ergänzend ganz gut zu Online-Stunden, aber es hat schon Sinn, mit einer Yoga-Lehrerin direkt persönlich eine Stunde zu machen. Ja.
Ich habe auch nie zu dieser persönlichen Praxis gefunden. Für mich ist es so ablenkend, erstens mal nicht in einem Kontext zu sein, in dem sozusagen der Fokus oder die Umwelt den Fokus erleichtert. Das fängt an mit einer Schala, also einem Yoga-Saal, in dem wenig drinnen steht oder in dem einfach nur Boden und Wände da sind, die dich nicht ablenken und die eben auch die Energie fließen lassen. Das ist jetzt auch esoterisch, aber it's a thing.
Ich finde es, wie gesagt, also ich finde, man darf sich auch nicht abschrecken lassen, dann klingt das Sachen für jemanden esoterisch, so ja. Whatever.
Zweitens hilft mir eben die Person einer Lehrerin sehr stark dabei abzuschalten, weil ich werde geleitet oder ich übergebe sozusagen mein Schicksal oder mein Denkgerüst irgendwie an jemanden, der mich leitet und der mir dafür Platz schafft, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Hilft auch, mit anderen Leuten im Raum zu sein und diese Gemeinschaft zu spüren oder eben dieses ich bin bei mir, aber gleichzeitig sind wir alle eins oder sind wir alle gemeinsam. Das ist schon sehr schön. Ich finde auch sehr schön, macht die Vreni auch und machen auch viele Yoga-Lehrerinnen, sich am Schluss erstens bei sich selber zu bedanken und zweitens bei den Menschen, die mit dir gerade Yoga praktiziert haben und in weiterer Folge auch bei allen Menschen auf der Welt, die Yoga praktizieren, sich zu bedanken, weil uns das natürlich stärker macht, hilft dabei, die Schönheit zu spüren, weil halt alles gemeinsam irgendwie besser ist als alleine.
Ich möchte jetzt noch auf das Punkt eingehen, Esoterik, weil das mir auch doch wichtig ist. Also wenn wir über Energien reden, das ist für mich noch nicht Esoterik. Jemand, der behauptet, Menschen strahlen keine Energie aus, der hat Unwissen, weil das ist einfach so. Das ist ja, wir haben nicht nur das, was man sehen kann. Ja, wir haben auch Sinne und es gibt auch, wenn man in einen Raum kommt, manche spüren es mehr, manche weniger, aber man merkt doch die Energien. In einem Fußballstadion, wo tausende Menschen sind, da ist doch eine geballte Energie in dem Raum quasi oder in dem Stadion. Das ist da. Also das hat für mich wirklich nichts mit Esoterik zu tun. Da geht es viel weiter, wenn man jetzt beginnt zu sagen, ich kann dir mit Hand auflegen, Krebs heilen. Das ist ein anderes Kapitel. Ja. Aber da ist wirklich viel dazwischen.
Ich habe das eigentlich ein bisschen anders gemeint. Ich habe gemeint, wenn Leute finden, das klingt jetzt esoterisch, dann sollen sie es halt glauben.
Ja, dann haben sie Angst davor, irgendwie was sie halt nicht mit den Augen sehen, zu akzeptieren, dass es da ist.
Ja, es ist auch leicht, etwas anderes abzutun, als esoterisch und sagen, Blödsinn. Hä? Das ist ja leicht, das ist eine easy Geschichte. Ich glaube, es ist auch ein Vorteil einfach. Da muss halt jeder auch zu sich finden. Also mir ist es ja als Person, wenn jemand anderen etwas glaubt, das ist ja bei jedem Glauben so, Dinge andere Leute machen, es ist ja nicht mir, obliegt nicht mir zu beurteilen, ob es richtig oder falsch ist. Das muss schon jeder für sich irgendwie einschätzen können.
Ja.
Und welches Label ich jetzt drauf gebe, sollte niemand machen. Weil ob jemand jetzt jeden Sonntag in die Kirche geht und sagt, dort finde ich irgendwie zu mir, oder jeden Freitag in die Moschee oder Yoga macht. Also das muss jedem und jeder irgendwie selbst obliegen, zu sagen, das ist das, wo ich mich finde oder wo ich zur Ruhe komme in irgendeiner Form. Und das sollte man eigentlich nicht beurteilen.
Ja,
als gut oder schlecht. Das war mein Hintergrund.
Genau, das ist nicht bewerten, nur wie jeder seinen Weg hat, um irgendwie im Leben auch zurechtzukommen. Und manche wollen das halt auch nicht und das ist auch völlig okay. Manche wollen nicht so tief reinschauen und muss auch nicht sein, das muss man auch akzeptieren. Ja. Es gibt Menschen, die haben ein glückliches Leben für sie und das ist so, wie sie es leben. Und es ist ja nicht für jeden und jede gedacht. Ja. Kann jeder machen, aber muss es nicht.
Ich finde es auch schon spannend, umso mehr man nämlich diesen Topf aufmacht. Rede mal über dich selbst. Rede mal, wie es dich fühlst. Rede mal darüber, dass Leute sagen, ich mache jetzt eine Therapie, weil ich glaube, Sachen stimmen nicht. Oder ich gehe nach Bali und schaue, wie ich mich seelisch heilen kann. Da muss irgendwie jeder seinen Weg finden. Und ich glaube schon, dass es das ein großes Thema ist, wo man auch einen Zugang finden muss. So. Oder ich schreibe jeden Tag eine Geschichte. Oder ich nehme einmal die Woche einen Podcast auf. Was auch immer. Ja? Aber ich glaube schon, dass es das ein großes Thema ist, zu finden auch, wie geht man damit um.
Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was erfüllt mich wirklich im Leben? Und wie du sagst, kreatives Schreiben, Podcast aufnehmen, das sind alles, der Mensch ist ja nicht dazu da, oder das Wesen Mensch braucht ja solche Sachen, kreative Sachen, etwas schaffen, das steckt ja in uns drin, das wollen wir ja machen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir den ganzen Tag irgendwie vorm Computer sitzen, was arbeiten, am Abend nach Hause kommen, ist man unerfüllt und was will man dann machen? Okay, dann trinkst du ein paar Bier, um dich irgendwie zu betäuben und ja, das macht halt, das ist halt dieser Teufelskreis, in dem viele drinnen stecken, dass sie eigentlich ein Leben führen, wo ihnen etwas fehlt und das füllen sie halt dann mit Substanzen oder sonstigen Sachen, die halt nicht heilsam sind und nicht gut für einen. Ob das jetzt eben kreatives Schreiben, Singen, Tanzen, Yoga ist, es geht um den Ausdruck und das haben viele verloren.
Ja. Auch mit der Frage danach, bin ich glücklich oder nicht? Weil ich glaube, da stellen sich viele Leute nicht die Frage, bin ich eigentlich mit meinem Hamsterrad, wie es gerade ist, macht mich das jetzt gerade eigentlich wirklich glücklich?
Was ich aber teilweise auch verstehe, also ich finde schon, dass, also eigentlich stehe ich schon auf dem Standpunkt, dass sich jeder Mensch wahnsinnig viel mit sich selbst auseinandersetzen sollte und besser früher, als wenn es schon zu spät ist. Aber ich Idee, wenn man sich nicht über diesen Schritt drüber traut, damit anzufangen. Weil wenn du einmal angefangen hast, dich mit dir selbst zu beschäftigen, hörst du nicht mehr auf damit und du kommst auf so viele Dinge und es hört einfach nicht auf und es ist teilweise extrem frustrierend. Es ist genauso irrsinnig schön, aber gerade diese frustrierenden Momente sind dann die, wo man sich dann so, oh, wieso habe ich damit überhaupt angefangen? Wieso kann ich nicht einfach wieder den Deckel drauf machen und fertig und ich gehe wieder zurück in mein Hamsterrad und habe was schön und warm und kuschelig.
Absolut. Also... Ich muss jetzt so lachen, weil da gebe ich dir total recht. Das ist Arbeit, das ist anstrengend. Ich komme gerade nämlich von einem 9-tägigen Meditationsretreat, Vipassana, wo wir 9 Tage meditiert haben, jeden Tag 6 Stunden und geschwiegen haben. War extrem hart, extrem anstrengend und ich habe mich also am ersten Tag schon nach 3 Stunden einfach gefragt, bin ich da gesessen, warum mache ich das? Warum? Ich zahle dafür noch, um mich hier völlig abzuquälen. Es war wirklich, warum sitze ich nicht? Ich habe dann immer so an Ibiza gedacht. Warum liege ich nicht auf der Couch, schreck den Bauch raus und chill auf Ibiza? Das war echt so, wow, warum quäle ich mich so? Und dann
weil hat ich da Leute filmen dabei. Ja,
genau. Nein, es war echt so ein Bild in mir und das war... Und das hat auch die Leiterin dort gesagt, so im buddhistischen Zentrum. Und die hat auch gesagt, ihr fragt euch das sicherlich immer wieder. Aber, und es ist auch okay, die meisten Menschen wollen ein bequemes Leben und sollen das auch haben. Aber es hat schon einen Grund, warum du hier bist. Und ich kann da auch jetzt nicht mehr zurück. Also es ist, ich habe da jetzt so den, man erforscht da so in sich hinein. Und es war ja so anstrengend, wie es war, erfährt man extrem viel über sich selber. Das ist eine intensive Reise zu sich. Und da ist man dann neugierig, da will man dann nicht mehr zurück. Aber ich kann verstehen, dass das nicht alle machen wollen.
Und ihr habt den ganzen Tag nichts gesprochen oder während der Meditationszeit?
Durchgehend. Also das Schweigen ist durchgehend, es ist aber ein Mittel zum Zweck. Also das war nicht so, dass... Das große Ding, daran gewöhnt man sich und es ist auch sehr angenehm. Es ist die viele Meditation, die so anstrengend ist. Also wir sitzen und meditieren den ganzen Tag so ungefähr. Ja, es gab schon ein bisschen Yoga, so damit man nicht der Rücken ganz leidet durch das viele Sitzen. Und wir haben dazwischen auch immer wieder so Gehmeditation gehabt, also so, wo man ganz achtsam geht. Okay. Aber im Prinzip sitzt du vor allem, meditierst. Also es ist Vipassana, das ist eine Form der Achtsamkeitsmeditation, Einsichtsmeditation, wo es heißt, die Dinge so zu betrachten, wie sie wirklich sind und einmal in sich hineinzuschauen, ohne Ablenkung, das heißt eben deshalb schweigen und gar kein, man soll nicht lesen, nicht Musik hören, gar nichts, Handy habe ich auch abgedreht, also nichts an Kommunikation nach außen, dass du wirklich nur mit dir bist und es ist extrem hart. Also vor allem die ersten Tage glaubt man, also ich war fertig, diese Umstellung und ich habe richtig Heimweh gekriegt, aber es war so hart und der Rücken tut dir weh und es ist wirklich eine Qual auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommen halt Dinge raus und hoch, die unfassbar spannend sind und auf die man aufbauen kann und die einen heilen auch. Also es ist extrem heilsam, wie man da, was man erfährt über sich. Beide Seiten, ja.
Erzähl mal so einen Tagesablauf dort und was da in dir passiert.
Also aufgestanden, wir wurden geweckt mit einem Gong um 6 Uhr. Also es war eine Vipassana-Form, die jetzt nicht so ganz strenge ist. Es gibt eine ganz strenge, da steht man schon um 3 Uhr in der Früh auf. Wir wurden um 6 Uhr geweckt, das ist sehr kulant. Und um 6.30 Uhr war erst einmal eine Yoga-Einheit, eine Dreiviertelstunde, so sanftes Yoga, was sehr gut war, damit man irgendwie dann schafft, auch zu sitzen. Und dann war mal eine Dreiviertelstunde Meditation bis 8 Uhr. Und da sitzt du und dann aber die Leiterin, das war eine 91-jährige Frau, die Ursula Lyon, eine recht bekannte Buddhistin, und die führt die Meditation durch mal. Also sie führt das ganze Retreat. Und dann war eine Dreiviertelstunde Meditation im Sitzen, in dem schönen Meditationsraum. Das ist ein buddhistisches Zentrum in Scheibs, also auch voll schön in der Natur. Dann gab es Frühstück.
Entschuldigung, zurück zur Meditation. Was sagt sie da? Sitzen und atmen? Oder?
Ja, also Vipassana hat so unterschiedliche Techniken. Es ist eigentlich total simpel. Es geht ja wirklich um die Praxis. Es gibt eine Form, wo du ein bisschen so wie beim Bodyscan, wo auf so einzelne Körperteile dich reinspürst, die sie dir ansagt. Oder ganz simpel, Loslassmeditation. Einatmen, neu werden, ausatmen, loslassen, Altes raus und das halt eine Dreiviertelstunde lang. Oder du atmest, denkst du beim Einatmen hier und beim Ausatmen jetzt. Also viel mit Atembetrachtung aber ganz
aufs Aber alles geführt, simpel. Also sie redet.
Sie beginnt, sie lässt dich dann schon in der Stille auch, nicht immer, manche werden durchgehen, aber meistens führt sie dich ein und dann lässt sie dich in der Stille und dann hat sie am Ende oft noch gesagt, jetzt sitzen wir noch 2 Minuten, damit du circa weißt, aber Anfang und Ende ist von ihr geführt. Aber du bist schon dann für dich manchmal auch sehr lange in Stille. Aber das ist ja dann der Genuss auch. Also wenn man viel meditiert, kommst du ja auch wirklich in so Zustände, in so eine Superkonzentration. Ich will jetzt nicht erleuchtende Zustände sagen, das ist ja auch wieder so behaftet, aber in eine Art Flow und da ist dann eine Dreiviertelstunde nicht mehr lang. Also das vergeht. Und nach dem Frühstück haben wir dann achtsames Arbeiten, auch ein Teil der Praxis, wo du eine Stunde lang im Haus mithilfst oder im Garten. Ich habe, keine Ahnung, Brennholz geschlichtet, Unkraut gejätet, abgewaschen, geputzt. Machst halt eine Stunde, aber im Schweigen und extrem achtsam. Das ist halt auch so eine, egal was du machst, du kannst das achtsam und liebevoll durchführen und das gibt dir irgendwie mehr. Und es war für mich total, ich fand es super, weil es war Abwechslung, es war was anderes. es war schon ganz wichtig, dass es diese Stunde auch gab. Und dann war halt wieder Meditation bis zum Mittagessen. Vor allem im Sitzen und dann ab und zu abwechseln, eine halbe Stunde achtsames Gehen. Dann war Mittagessen, dann war ein bisschen eine längere Mittagspause bis 15 Uhr und dann wieder bis zum Abendessen Meditation, wo du auch viel alleine dann, also dann waren so Einheiten, wo du alleine meditiert hast, wo sie nicht dabei war. Und dann Abendessen und nach dem Abendessen nochmal am Abend war auch immer wieder so ein bisschen Meditation und Leere, hat sie es genannt. Also es ist ja buddhistisch, eine buddhistische Meditationsform und eben kommt alles aus dem Buddhismus, wo du dann halt auch über den Buddhismus erfährst und die Lehre auch Teil des Ganzen ist. Und dann ist 9:30 und dann gehst du schlafen und am nächsten Tag um 6 Uhr geht wieder der Gong, der erste Gong. Zu allen Aktivitäten wirst du mit dem Gong geholt. Ich den Gong schon nicht mehr hören können. Es ist halt extrem geplant und du kommst da nicht aus und du hast Widerstände in dir, du willst nicht mehr, du gehst echt alles durch. Aber das ist halt auch die Sache. Ja. Und ich meine, 9 Tage ist schon lang, es gibt kürzere auch, vielleicht für einen Einstieg besser. Schon sehr, sehr lang, aber dafür auch sehr, es geht sehr viel weiter, weil halt noch die ersten 3 Tage sind einmal ankommen und das alles irgendwie verstehen und sich dran gewöhnen und die Rückenschmerzen ertragen und dann öffnet sich eine Schicht und dann kommen schon Themen hoch und ich habe auch Träume gehabt, intensive Träume, die du weißt, weil du nicht abgelenkt wirst, fällt dir alles ein am nächsten Tag. Also es kommt wirklich viel raus. Es kommen, über dich erfährst du viel, wie du, diese, haben wir auch schon besprochen, bewerten, ständiges Bewerten. Es ist in uns drinnen, wir bewerten alles um uns, wir glauben ständig bewertet zu werden. Das aber mal so bewusst machen, und das ist halt so spannend, auch wie man reagiert auf Sachen, wie man sich verhält, man kann sich selber so studieren, man nimmt sich halt so viel Zeit jeden Tag, um sich selber zu studieren und das ist halt diese Achtsamkeit, die man dann lernt und es ist hart, weil es kommen auch Sachen hoch, die, es ist sowas bei mir auf jeden Fall, wo ich jetzt, also ich bin jetzt auch nicht erholt danach, ich bin eigentlich total fertig, weil also müde, es ist anstrengend, man sitzt halt so viel und konzentriert, meditiert, es arbeitet nach, weil du beschäftigst dich halt ja sehr mit dir selber, aber auf der anderen Seite ist mein Geist so ruhig, ja. Ich bin echt das erste Mal seit langem wieder unglaublich zur Ruhe gekommen und ich weiß, was es heißt, jetzt ruhig zu sein, das war ich nie in dem Ausmaß, wie es jetzt ist. Also unser Verstand ist ja großartig, was da alles passiert und Gedanken und was wir alles können. Und das Ziel halt von Vipassana ist ja auch, dass du den beginnst zu lenken, dass du deine Gedanken steuerst, dass du sie einordnest, das ist Gedanke für die Vergangenheit, für die Zukunft und überhaupt in den Papierkorb und einmal deinen Kopf klar kriegst. Und das beruhigt extrem und hilft.
Also ich habe ja gewusst, dass du jetzt 9 Tage geschwiegen hast. Und ich habe darüber nachgedacht, ob Schweigen dich doch einsam macht.
Ja, schon. Also ich, dadurch, dass du nicht, also abgesehen vom Schweigen, was schon auch, es ist auch komisch. Ja, wir waren 34 Leute, gehst die ganze Zeit so an einem vorbei, man will auch sich nicht anschauen, weil man sonst irgendwie meine Reaktion. Es ist einmal ein bisschen komisch und dadurch eben auch kein Handy und mit niemandem sonst auch kommunizierst, weil sonst habe ich ja die Stille auch oft ganz gern, aber dann bin ich halt am Handy und kommuniziere. mach das. Oder wie gesagt,
Stunden davor viel kommuniziert.
Ja, oder genau, war in der Kommunikation oder zumindest eine Zeitung gelesen, ich weiß es nicht. Es macht total einsam. Also ich war wirklich, ich habe so Heimweh gehabt, wie habe ich halt mit 10 am Pfadi lager. Pfadfindern. Ein schreckliches Heimweh. Ich wollte wirklich so Mama auf den Schoß und gestreichelt werden. Das war echt so. Ich war fertig. Ja. Ich meine, ich habe halt gewusst, das ist der Prozess und das ist okay und ich muss jetzt nicht zur Mama, aber es macht total einsam. Und das war aber genau auch dieser Schritt, wo ich halt so, dann bin ich in den Wald spazieren gegangen und auch da so geschaut, so, zach.
Hast wo du ich selber halt angefangen zu sprechen dann irgendwann?
Ja, nicht laut, aber im Kopf. Also ja, beginnt man schon so innere Dialoge zu führen, damit man irgendwem das erzählt, was da abgeht. Das Schöne war, dass ich dann halt realisiert habe, okay, ich muss mir das jetzt alles selber geben. Ja, ich bin jetzt mit mir und ich kann mir das geben, diese Liebe zu mir selber und diese Zuwendung. Und das war halt auch so ein schöner Punkt dann auch, wo ich mir dachte, okay, ich gebe mir das jetzt selber, ich brauche jetzt niemanden, es ist jetzt niemand da und es funktioniert auch. Und das war ein, kam dann bei mir so ein bisschen auch das Bild des inneren Kindes, so die Kleine, die da sitzt und Zuwendung braucht. Und das war total heilsam auch für mich, weil da war viel da, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich muss mir das lernen auch oder ich kann lernen, mir das auch selber zu geben. Ja. Aber klar, man ist einsam dazwischen auch.
Darf ich noch eine Frage zu der Einsamkeit und auch zu dem Schweigen stellen? Wie empfindet man die anderen oder in welcher Beziehung steht man zu den anderen Menschen, die dort sind? Ich kenne das von einer Yogastunde, wo ich ja auch eine Stunde schweige und mit lauter fremden Menschen zusammen bin, die ich nicht kenne, wahrscheinlich niemanden überhaupt, nur beim Namen oder irgendwie, aber in der ich schon weiß, wir sind da jetzt eine Einheit oder eine, wir sind verbunden. Und auch dieses sich nachher eben bei sich zu bedanken und bei den anderen zu bedanken und dieses gemeinsame, also ich meine im besten Fall ja gemeinsames Singen oder gemeinsames Umsingen oder irgendwie gemeinsam sein, das spüre ich da schon sehr stark, ohne mit denen in Kommunikation oder in das, was man langläufig unter Kommunikation versteht, zu gehen. Wie war das dort? Weil ich meine, so 9 Tage, apropos Pfadfinderlager, sind ja dann schon eigentlich normalerweise eine sehr einschweißende Zeit für eine Gruppe, egal was man macht, ob man irgendwie, weiß ich nicht, Rudern oder Rudercamp oder sonst irgendwie was macht. Ist das anders, wenn man nicht miteinander redet? Oder?
Also man ist trotzdem irgendwie verbunden, weil man geht das Ganze gemeinsam durch und das hilft auch. Ja. Man weiß, auch die anderen machen das auch mit, aber mir ist die Kommunikation schon abgegangen, weil mir der Austausch gefehlt hat. Ich habe nie wirklich gewusst, ob die jetzt auch so, denen auch so der Rücken zum Beispiel wehgetan hat vom vielen Sitzen oder sie auch teilweise so anstehen. Also da hilft das Reden dann schon sehr. Und es war, und man will aber dort auch allein gelassen werden. Also es war dann auch so, man geht dann halt herum und jeder sitzt irgendwie alleine und starrt in die Luft in den Pausen und so von außen schaut das total komisch aus. Also ich, für alle, die da vorbeispaziert sind und uns dann sehen, wie wir alle so sitzen und irgendwie in die Luft schauen, ist völlig absurd. Aber man ist halt so mit sich beschäftigt, dass das auch okay ist. Also es geht einem nicht ab, so dass man jetzt wirklich beginnt zu reden. Mhm. Ja, man merkt, okay, man ist irgendwie gemeinsam in einem Ding und man gewöhnt sich ganz schnell an das Schweigen, weil eh so viel passiert in der Meditation, dass man das eh so viel verarbeiten muss. Aber ich habe im Nachhinein gemerkt, und wir haben am Samstag, brichst du dann das Schweigen und dann geht das Geschnatter los und das noch beim Mittagessen mit geredet. Und dann tauscht man sich aus und dann ist mir erst bewusst geworden, wie viel da an Informationen natürlich nicht zustande kommt, wenn man nicht redet. Und was mir hätte schon geholfen, wenn irgendwer halt auch einmal gesagt hat, ja, mir geht's genauso. Das gab's halt nie wirklich, diesen Austausch. Du hast einmal ein Gespräch mit der Leiterin, mit der 91-jährigen Ursula Lyon, für 10 Minuten. Du hast einen Dialog mit ihr und das ist auch total spannend, weil du halt dann einmal reden kannst.
Da überlegt man sich vorher wahrscheinlich extrem genau, was man...
Ja, ich habe ein Thema oder eine Frage mitbekommen, das sollst du auch, es ging dann bei mir in eine ganz andere Richtung, das hat sie auch sofort, also das war total spannend, weil die auch gleich gemerkt hat, was sie mir geben kann, also da ging es auch sehr um meine Meditationspraxis und war sehr spannend, aber das ist irgendwie lustig. Dann ist, ich habe das am Donnerstag gehabt, also eigentlich sollst du nach einer Woche schweigen und dann redest du halt wieder für 10 Minuten. Aber man gewöhnt sich schnell ans Reden wieder.
Aber ich glaube auch, das ist total schwer vor Schweigen in so Situationen wie, wo man normal sagt, bitte, danke, gern geschehen. Also wo man es automatisch jetzt gar nicht jetzt kommuniziert in Form von, ich teile etwas mit, sondern einfach nur ganz antrainiert, irgendwie antwortet.
Ja, da gibt es eine lustige Geschichte.
So einen Löffel weitergeben und sagen, danke, bitte, so.
Ist auch manchen immer wieder passiert. Oder wir sitzen beim Essen und der Pfeffer steht dort und dann sagst du, Pfeffer. Also irgendwie manchmal muss man schon ein paar Worte sagen und es ist auch immer wieder einen rausgerutscht. Auch
ah yes, der Pfeffer ist weit weg, ich kann das sagen.
Oh Gott, auch einmal mir im Speisesaal. Ich wollte mir so einen Kaffee aus der Thermoskanne lassen und das Glas, in den ich den reingelassen habe, hat einen Sprung gehabt und das war undicht. Das war überhaupt nicht Sinn. Und du halt so rein und dann ist der Kaffee unten raus und halt auf mein ganzes Gewand und ich habe eh schon viel zu wenig Kleidung mit gehabt. Und dann passiert das und ich halt ganz laut, Scheiße. Es waren Gott sei Dank nicht so viele Leute in dem Speisesaal und die haben wahnsinnig gelacht und ich so, Gott, breche ich mein Schweigen und sage einfach mal einmal laut Scheiße. Es war wurscht,
aber was passiert. Meine hinterliegende Frage ist ja, ob es bei dem Schweigen darum geht, einfach überhaupt nicht zu sprechen oder sich nicht auszutauschen eigentlich. Ob jetzt einmal Scheiße sagen wirklich das Drama ist oder auch einen Pfeffer zu fragen oder ob es eigentlich darum geht, mit anderen nicht sich auszutauschen.
Es geht darum, dass du nicht abgelenkt wirst, dass du okay. nicht abgelenkt wirst bei deiner Meditationspraxis und das ist, also ich war auch am Anfang so, puh, das Schweigen wird das Schwierige. Es war total wichtig, weil wenn ich nicht geschwiegen hätte, und ich habe das eben am Samstag gemerkt, wo wir dann schon geredet haben, aber noch einmal eine Meditation hatten, du kommst dann mit so einem Kopf frei, mit lauter Info, das geht nicht. Also geht dann nicht so gut. Deswegen ist das extrem hilfreich, dass du schweigst. Wie gesagt, es ist dort das Setting, dass es passt. Also es fällt dir dort extrem leicht auf.
Was ist denn für dich jetzt der nächste Schritt nach dem? Weil ich meine, es wird ja auch nicht sein, sagen, okay, ich jetzt 9 Tage im Jahr schweigen und dann habe ich irgendwie meine Meditationspraxis. Wie willst du das für dich weiter bewahren?
Ja, also ich bin auch, ich hatte davor immer schon meditiert, aber jetzt natürlich eine ganz andere Erfahrung damit gemacht und auch gemerkt, dass das einen größeren Stellenwert in meinem Leben haben wird, dass ich das zu meiner Yoga-Asanas-Praxis, also Körperübungen, auch jetzt Meditation mehr machen möchte, weil das für mich schon, also das ist schon sehr spannend auch und hilft mir auch wieder, eben kommen wir wieder zu dieser Achtsamkeit zurück, ein achtsames Leben führen. Also da werde ich jetzt sicherlich auch mich mehr irgendwie hinentwickeln oder mehr das in meine Praxis aufnehmen, dass ich wirklich meditiere. Und sonst, schauen wir mal, also ich habe jetzt gar nicht große so eine Schritte, also in eine Richtung gehen. Ich glaube, das entwickelt sich alles mit der Zeit und es sind da auch einige Themen rauf, wo ich mir denke, kann ich üben. Denen, da ist was zu tun.
Okay, also du fährst jetzt wieder nach Bali, hast du vorher gesagt?
Ja, ich fliege in 3 Wochen für einen Monat und mache dort wieder so diesmal wie ich ein Yoga Advanced Teacher Training. Also ich habe ja die Grundausbildung und jetzt mache ich noch einen Teil für so ein Fortsetzungstraining. Genau, aber das ist, ja, das freue ich mich schon voll. Das wird super.
Ich würde noch ganz gerne über den...
unseren weiteren Gast reden.
Da könnte ich sogar auch einen Yoga-Bogen spannen. Wir haben einen Hund hier. Worüber ich eigentlich reden wollte, und vielleicht können wir dann auch in diesem Zuge über Hunde reden.
Alle Wesen.
Also wir haben jetzt sehr viel über diesen, was macht das mit mir, was habe ich für Benefits davon oder wie inwiefern ist das Therapie etc. Was für mich das Magische am Yoga darüber hinausgehend ist, ist eine Philosophie und eben eine Weltanschauung, die das Ganze mit sich bringt und gar nicht so oktroyiert. Also ich meine, das ist mir dann auch erst aufgefallen oder mir fällt das immer mehr auf, inwiefern das meine Sicht auf die Welt, auf die Gesellschaft, auf die Zusammenhänge, auf unsere Rolle in der Welt und auf unsere Rolle in der Gesellschaft fokussiert. Und darüber würde ich ganz gerne reden. Ich habe letztes Mal mein Lieblingsmantra, das die Vreni auch kennt und glaube ich auch teilt, gesprochen, das eben heißt im Sanskrit Loka Samasta Sukhino Bhavantu, und eine schöne Übersetzung davon ist: May all beings everywhere be happy and free, and may all my thoughts, words and actions contribute to that freedom and happiness for all. Was ja eben einerseits diesen Aspekt abdeckt: ich beschäftige mich mit mir, ich suche in mir die Kraft, um die Kraft dann in meinem Alltag und für andere Menschen herzugeben. Und eben andererseits schwingt dann natürlich auch eine Sicht auf die Gesellschaft und auf unsere Funktion und Rolle in der Gesellschaft mit, die für mich eben sehr viel Sinn macht. Ich wüsste gerne von dir,
wie es für dich deine Sicht auf die Welt und auf die Gesellschaft vor allem geändert hat und vielleicht auch einen politischen Aspekt hat.
Also es ist so, wir sagen hier im Yoga auch immer, da gibt es, also wir haben in uns das Ego und viele Entscheidungen basieren halt auf unserem Ego. Und das mal, und unserer Gesellschaft ja auch, wir sind sehr ego-getrieben. Ja, und das ist mal schön, wenn man da das einem bewusst wird und da ein bisschen auch abkommt davon und eben Entscheidungen trifft, die für alle Menschen gut sind, ja, und nicht immer so nur für sich selber. Es ist halt unsere Gesellschaft so, wie sie ist, ja, und ich, wie die Fanny auch am Anfang gesagt hat, man muss halt bei sich beginnen. Ja. Man kann nicht erwarten, dass die anderen Menschen auch so weit sind oder das auch so sehen und sich selber mal beginnen und auch sein Leben so zu führen. Und das ist halt auch dieser Aspekt, Yoga halt nicht nur auf der Matte, sondern halt auch ins Leben mitzunehmen, diese Güte, diese Hilfsbereitschaft und halt auch für die anderen Menschen da sein. Auch wenn, eben bedingungslos, auch wenn die anderen es nicht immer sind. Ja. Und zumindest, man kann es nicht, es geht auch nicht um Erfolge, sondern es geht ums Bemühen. Ja. Und das auch nicht zu erwarten, dass jetzt, wenn man Yoga macht, dass die alles immer richtig und toll machen und auch nicht bewertet wird. Aber dass man sich eben bemüht, so zu leben, dass man keinem Menschen zu Schaden kommt. Wenn man es jetzt politisch, also auch im politischen Kontext sieht, ist das ja aber nicht ganz so gelebt. Und da komme ich jetzt auch ein bisschen so auf die Achtsamkeit, weil ich mache jetzt auch eine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin. Und das ist ja auch so ein Aspekt, wenn man sich einfach, auch, wenn man sich mal bewusst wird und achtsam, einen achtsamen Umgang pflegt mit anderen Menschen und Wohlwollen hat, ja, und nicht immer auch aus ist auf dagegenhauen und egal was du sagst, ich bin dagegen oder ich muss irgendwas finden, was schlecht dran ist, dass man diesen anderen Zugang eben dazu bekommt. Und da, unsere Gesellschaft ist halt ein bisschen so drauf aufgebaut, wir vergleichen uns, wir bewerten uns, wir neiden uns. Neid, ja, wir sind neidig, wir sind gierig.
Wir erwarten.
Wir haben so Attachments auch. Wir wollen Dinge unbedingt haben oder manche Dinge gar nicht haben. Dadurch sind wir geprägt. Aber es wäre schön, wenn wir es lernen, ein bisschen abzulegen und ein bisschen mehr Wohlwollen den anderen gegenüber zu bringen, egal wer das ist. Und dann jetzt auch in der Kommunikation miteinander, diese achtsame Kommunikation lernen und nicht immer draufhauen oder auch mal überhaupt zuhören wieder einander. Ja? Nämlich nicht nur mit einem halben Ohr, sondern wirklich mit ganzer Präsenz da sein und was will mir dieser Mensch eigentlich sagen. Und das ist auch wichtig, was er mir sagen will. Für ihn auf jeden Fall. Es ist halt alles schwierig, weil wir so wahnsinnig schnelllebig auch sind. Da geht das halt verloren. Wir haben irgendwie immer den Drang, alles schneller zu machen. Da fällt halt dann noch diese Achtsamkeit flach. Ja, es ist schwierig. Es ist noch ein langer Weg dorthin, glaube ich, als Gesellschaft, dass wir uns da hinentwickeln. Aber ich glaube, es ist auch immer mehr das Thema. Also auch Achtsamkeit ist jetzt immer mehr im Fokus, weil das Bedürfnis da ist. Wir merken ja, irgendwas läuft da nicht rund mit uns und es geht ja nicht immer sonderlich gut, dass man da was ändern kann. Und dieses Bedürfnis wird immer mehr und deswegen wird Achtsamkeit auch immer ein größerer Begriff. Und ich habe da schon, ich meine, ich bin natürlich ein bisschen eine Idealistin, aber ich habe schon die Hoffnung, dass das auch mehr in unserer Gesellschaft einen Wert bekommt, ja, dass das in Unternehmen auch reinkommt, dass man einfach lernt, auch wieder sich zu spüren. Und wenn man lernt, sich zu spüren, dass man auch die anderen beginnt zu spüren.
Geht auch ein bisschen um Vertrauen in andere, also im Vertrauen, dass das Gegenüber nicht unbedingt immer das Schlimmste möchte.
Ja, Vertrauen und vielleicht auch diese eigene Angst, ja, oder auch zu verstehen, anderen zu verstehen, ja, weil jeder, wenn der das Schlimmste will oder dir antut, dann hat das ja auch, dann warum macht er das? Das kommt ihm ja selber vor allem zu Schaden. Mhm. Das ist auch wieder dieses, egal, jede Tat, die du machst, hinterlässt etwas. Das ist auch eine yogische Weltansicht, hinterlässt was. Ja. Also wenn du eine schlechte Tat machst, kommt das irgendwann auf dich zurück. Ja. Und nicht direkt, aber auf eine andere Art und Weise. Und je mehr gute Taten, desto besser.
Ich glaube, es bricht ein bisschen, oder für mich, was es für mich gemacht hat und was für mich eben der auch pure politische Aspekt daran ist. Es bricht mit der Polarität unserer Welt. Es bricht mit diesem Ich gegen die anderen. Weil es gibt nicht Ich gegen die anderen. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß, sondern es ist alles miteinander verbunden. Und may all Beings everywhere be happy and free. Das bedeutet, ich darf und soll happy and free sein und bin auch dafür verantwortlich, mich darum zu kümmern. Und gleichzeitig bin ich aber verantwortlich, dass es allen anderen genauso happy und free geht. Und all beings, nämlich auch, auch die Mali, was mich dazu gebracht hat, mich mit meiner Beziehung zu Tieren auseinanderzusetzen, weil ich meine, auf was hinauf werten wir ein Bienenleben anders als das unsere? Also ich meine, man muss jetzt nicht an Gott und an die Schöpfung glauben, aber in irgendeiner Form sind wir auf den gleichen Weg in diesen Kosmos geraten, der es uns eigentlich verbietet, einen Unterschied zwischen uns zu machen in dem Wert des Lebens. Und das ist eben, das hebt für mich so viele diese Polaritäten auf, die auch zu so viel Frustration oder zu so viel Aggression führen. Weil in dem Moment, wo ich keine Grenze mehr zwischen dir und mir spüre, kann ich auch nicht mehr in den Konflikt gehen, sondern kann ich nur schauen, dass wir gemeinsam einander näher kommen oder miteinander weiter nach vorkommen. Also, und da würde ich halt unterstellen, dass jetzt ein Donald Trump zum Beispiel diese Philosophie noch nicht kennengelernt hat, ja, weil das verbietet ja eigentlich oder verhindert allen Konflikt, den es gibt oder alle destruktiven Reibungen, die es eigentlich gibt. Und gleichzeitig ist aber dann wieder die Destruktivität nicht zu werten, weil die ist dazu da, um einen Gegenpol zu haben und aneinander zu lernen oder davon zu lernen. Und das hat für mich einen wahnsinnigen Shift in meiner Wahrnehmung von allem gebracht. Das gelingt mir an manchen Tagen wahnsinnig gut und ich bin total zen und alle finden das total weise. Und an anderen Tagen bin ich einfach auch zu schwach dafür. Und da merke ich wieder, was das für eine Arbeit ist oder was es für eine Anstrengung ist. Aber es gibt ja auf jeden Fall Antworten. Manchmal sieht man die besser und manchmal sieht man sie schlechter. Aber es ist eine sehr schöne Leitlinie im Leben, finde ich.
Ich habe heute beziehungsweise dazu passend über einen Podcast gehört und das ist eine Feministin, die an der ein bisschen erzählt, wie ihr Weg eigentlich war auf die Bühne und dieses Lernen, anderen Lernen. Und sie hat jetzt einen Improv-Kurs gemacht, weil sie gesagt hat, sie kann das irgendwie sehr schlecht, sich selbst zu präsentieren im richtigen Umfeld. Und sie ist wahnsinnig gescheitert daran und sie hat dann einen Lehrer gehabt, der etwas beigebracht hat und das sagt sie jetzt allen, bei Improv, bei der Rede, die du hältst, bei der Präsentation, die du machst, bei was auch immer, schalt das Ego aus. Es geht nicht um dich, ja, sondern es geht nicht um deine Person. Es geht nicht darum, wie du es ausschaust dort oder was auch immer, sondern es geht darum, was du sagst. Und wenn man das, das ist natürlich sehr schwer, das abzustellen, weil das kriegen wir antrainiert. Vor allem Frauen kriegen das wesentlich mehr antrainiert als Männer. Das ist ihre Philosophie, warum sie glaubt, dass es Männer im Beruf manchmal leichter haben, weil viele glauben von sich sowieso, dass sie die größten, besten und tollsten sind. Und dann war das immer so. Aber sie hat das in jeder Klasse, die sie macht, wo es darum geht, auch um Storytelling, um die eigene Geschichte zu erzählen, ist das Erste zu lernen, es geht nicht um dich, es geht nicht um dein Ego. Und sobald man das ablegt, legt man auch Scheu ab.
Sich
und
selbst auch nicht so wichtig nehmen.
Genau.
Ist auch immer wieder wichtig, sich das vorzumachen. Es geht nicht immer nur um sich selbst.
Ich wollte was anderes zum Schweigen sagen. Wir sind jetzt gerade von einem Festival zurück, auf dem wir so wahnsinnig viel kommuniziert haben. Also genau das Gegenteil eigentlich. Ja. Aber wir haben eine Unterhaltung geführt, die wahnsinnig spannend war, über Beziehungen zueinander und vor allem Männer-Frauen-Beziehungen. Und ich habe eben gesagt, ich habe das Gefühl, manchmal kommunizieren Männer und Frauen aneinander vorbei und verstehen sich nicht. Und ja, und die Antwort von dem Gegenüber war, das ist mir jetzt eingefallen, wie du gesprochen hast, war, wir bequatschen einfach jeden Scheiß und das viel zu viel. Und wir kommunizieren uns zu Tode. Mit drüber reden und hinterfragen, was hat das jetzt heißen können und so weiter. Und im Grunde wäre es einfach gut, hier wieder zu schweigen.
Nonverbal vielleicht zu kommunizieren dann. Ist halt die Frage, was sie da dann bereden. Und wenn es beim Schwatzen und weiß nicht, nichts nicht funktioniert, vielleicht über andere Wege eben, ja, vielleicht mal zu schweigen und gemeinsam zu meditieren oder Yoga zu machen, ist vielleicht auch eine Möglichkeit der Kommunikation, um einer anderen Art der Kommunikation, die vielleicht der Beziehung.
Das ist ja das, was ich so spannend an diesem Schweigeprojekt finde, weil so wie du sagst, wir haben nicht nur Augen und wir haben nicht nur Ohren, sondern wir haben 5 Sinne im engeren Sinn und Kommunikation findet ja immer statt, kann nicht nicht kommunizieren, um eine Plattitüde zu
bedienen. Sendeempfänger hast du noch vergessen.
Es gibt ja einen Raum auf auf anderen Wegen miteinander zu kommunizieren. Deswegen habe ich dich auch gefragt, inwiefern du in eine Beziehung getreten bist mit den Menschen, mit denen du geschwiegen hast. Mhm. Weil ich glaube, ich würde dazu neigen, dann zumindest Augenkontakt zu suchen oder irgendwie an der...
Ist es schwer, einen Podcast darzustellen jetzt?
Es gab unterschiedliche Wege. Also es gab einen bei uns zum Beispiel, der hat das gar nicht ausgehalten, der hat dich immer angelächelt und immer angeschaut, wenn du an ihm vorbeigegangen bist. Hat auch nachher gesagt, dass ihm das wichtig war, weil der hat das sonst nicht gepackt. Mhm. Der fand das so strange, wenn du mich schaust. Und du wärst wahrscheinlich auch so ein Typ. Mir war das schon zu viel, ja, weil ich fand das dann komisch, jemanden immer anzuschauen und anzulächeln, schon ab und zu, aber ich war dann eher die dann so am Boden geschaut hat und lieber keinen Augenkontakt und ich bin unsichtbar und ihr seht mich jetzt alle nicht. Er hat wahrscheinlich auch was sehr Eigenes ausgestrahlt, ja, weil man halt dann sehr irgendwie nach unten geneigt ist. Ja, auch wir waren zu sechst im Zimmer, natürlich, man sagt sich nicht guten Morgen, nicht gute Nacht. Es ist schon eigenartig.
Haben Leute im Schlaf zu sprechen begonnen, Entschuldigung?
Ja, ich. Mit meiner, also Stockbett-Kollegin, das war ziemlich lustig. Die hat begonnen und anscheinend bin ich dann eingestiegen ins Gespräch. Haben die anderen dann erzählt, ja, sehr lustig, also da haben wir auch mal geredet. Passiert auch, ja. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich sofort dort daran. Ja. Man lässt sich, also man macht das ja freiwillig und man lässt sich darauf ein und man weiß ja, man ist jetzt in einem buddhistischen Zentrum, es ist alles sicher anders jetzt, als es normal für einen ist. Deswegen war es okay. Schon teilweise bin ich dort gesessen und dachte so, was ist das hier? Es ist so komisch und so anders und so qualvoll teilweise. Aber okay, ich lasse mich jetzt weiterhin drauf ein.
Aber in dem Fall geht es ja nicht um die Gruppenerfahrung. Es geht ja eigentlich wirklich nur um die eigene Erfahrung, oder?
Genau, man ist ja eh so mit sich selber beschäftigt, dass die anderen werden auch ein bisschen ausgeblendet. Ja.
Aber es wäre schon was anderes, wenn du dich jetzt einfach nur 9 Tage jetzt bei dir daheim einsperrst und halt nichts redest, als wenn du dort bist.
Ja, das geht auch gar nicht so in dem Ausmaß, weil auch dieses gemeinsame Durchhalten, das hilft schon, ja, wenn du da nicht alleine sitzt in der Meditation.
Aber siehst du, da sind wir schon bei der Gemeinschaft.
Ja, klar. Also du sitzt da nicht alleine. Sie leitet dich halt, sie hat 70 Jahre Erfahrung an Meditationsretreats und fangt dich halt immer wieder auf, weil sie halt genau weiß, wo du gerade stehst. Jetzt ist dieses Hadern gerade stark am dritten Tag, wo du dich halt dauernd damit beschäftigst, warum tue ich das? Und holt dich dann auch wieder. Also die Gemeinschaft ist ganz wichtig. Auch diese gemeinsame Energie, wo man sitzt, ohne der wäre es sicher nicht so erträglich gewesen.
Und um jetzt auf das Motto unserer Reihe zurückzukommen, was ich dir noch sagen wollte. Was ist das, was als erstes aus dir rausgeprescht ist, als ihr reden durftet? Oder was war das, was du noch sagen wolltest?
Naja, bei mir war es ein bisschen so, das Erste, was ich dann dort gesagt habe auch, es war ein totales Danke. Ging mir nämlich am Freitagnachmittag, also am letzten ganzen Tag, nicht so gut mit dem Magen und bin dann auch im Bett gelegen und dann hat das meine Zimmernachbarin hat das auch gesehen und war total süß und das hat sich dann ein bisschen auch herum, haben dann auch viele mitgekriegt, weil ich halt auch nicht Abendessen war und so. Und dann waren total süß und hilfsbereit, schweigsam, mir halt alle möglichen Sachen gegeben und ich war am nächsten, und das war dann halt total verbindend und deswegen war das am nächsten Tag natürlich ein großes Danke von mir und wir waren uns irrsinnig nahe auch, also es war dann so ein wirkliches Umarmen und herzlich sein und auch ein erleichtert sein, weil wir haben es einfach geschafft. Also da wäre mehr, und auch der Ursula, der Leiterin gegenüber, einfach ein echtes Danke. Das ist so das Große gewesen.
Schau, da haben wir endlich jemanden, der was Positives
hat. Ja, ich habe es mir auch gedacht.
Wow.
Naja, wir haben in unserer ersten Folge, was ich dir noch sagen wollte, nach der Folge festgestellt, dass wir uns von diesem Satz sehr leiten haben lassen, von im weitesten Sinne negativen Empfindungen oder
Erfahrungen.
Ja, Erfahrungen irgendwie, Groll oder Schuld oder negative
Verletzung,
Dinge.
Verletzung,
genau.
Ja.
Und haben dann festgestellt, man hätte ja eigentlich auch sagen können, dafür bin ich dankbar das finde ich schön oder das wollte ich dir immer schon einmal sagen, dass ich das so toll an dir finde. Das haben wir dann einmal so stehen gelassen als Erkenntnis, dass man dazu neigt, irgendwie ins Dunkle zu schauen. Und jetzt hast du uns erhellt im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also ich meine, man muss halt dazu sagen, wo, aus welcher Situation kommt man gerade. Ja. Und ich komme gerade aus einem eben Meditationsretreat, wo Buddhismus ist natürlich auch sehr darauf, auf Mitgefühl, Dankbarkeit, Wohlwollen, Gelassenheit. Das ist ja jetzt auch auf der Schiene. Ich komme jetzt nicht aus einem Büroalltag, wo ich irgendwie mir mit den Kollegen wahnsinnig machen. Ich glaube, dann kann man was anderes als Message hier lassen oder ist ein anderes Bedürfnis in einem. Aber es ist für mich auch so hilfreich, einfach dankbar sein. Das kann einen aus allen möglichen schwierigen Situationen holen, wenn dir gerade alles auf die Nerven geht. Es ist ja immer deine Realität, auf was schaust du. Und wenn du dich dann raus und sagst, ich bin eigentlich so dankbar, dass ich hier bin, dass ich das machen kann, dass ich, keine Ahnung, was auch immer, so einen lieben Freundeskreis oder wie auch immer habe, mir gesundheitlich gut geht. Das ist so, im Moment kann das so hilfreich sein. Und du machst es dir selber schwer, wenn du Negatives aus dir rausspuckst, und jeder muss einmal sein Zeug rauslassen, aber in Wirklichkeit machst du es dir leichter, wenn du positiv bist, weil dann
auf das Schöne fokussierst.
Auf das Schöne dich konzentrierst, ja.
Energy flows where attention goes where energy flows. Ich habe dazu heute, nachdem ich mich im Urlaub befinde und wie sich das gehört, Pensionistinnen Fernsehen geschaut habe in der Früh, und Barbara Stöckel hat irgendeine Werk-Talk Sendung auf ORF2. Da war zu Gast Hans Siegel, der Bergdoktor. Und ein junges Mädel, die, ich habe erst später eingeschaltet, deswegen kenne ich die ganze Geschichte nicht, aber die offensichtlich einen Unfall hatte und querschnittgelähmt ist und jetzt malt als Querschnittgelähmte, was auch nicht so einfach ist. Und Barbara Stöckel hat auch nach dem Geheimnis ihrer Positivität gefragt. Und sie hat dann genau das gesagt, nämlich sie hat einfach irgendwann erkannt, dass es sich lohnt, auf das Schöne zu fokussieren. Und sie ist dankbar dafür, dass sie sich selber die Zähne putzen kann, anstatt darauf zu fokussieren, dass für sie Malen einfach eine physisch ganz anders anstrengende Tätigkeit ist, als es das für uns ist. Und dass sie so dankbar ist, ein Umfeld zu haben, die ihr ein schönes Leben ermöglichen. Und ich finde, dass man aus solchen, ich möchte jetzt gar nicht sagen Schicksalen, weil das ist auch nicht das, wie sie das, glaube ich, sehen möchte, aber unter so verhärteten Bedingungen, das genauso gilt. Es ist einfach, und das lehrt uns eben, es liegt an mir selber, glücklich, mein Glück liegt in mir und ich kann mir das von niemandem anderen holen und von niemandem anderen erwarten. Und das hat auch eben was mit der Erwartungshaltung dem Leben gegenüber zu tun. Ich habe es in der Hand und das ist wahnsinnig befriedigend.
Ja, absolut. Also das ist, und es macht dich auch unabhängiger von Menschen und von Dingen, weil du, wenn du es in dir findest, dann brauchst du niemanden anderen dazu. Natürlich willst du mit Menschen in Kontakt und wie auch immer, aber auch wenn man jetzt Beziehungen sagt, wenn du ohne Partner bist, du wirst auch, wenn du dann einen Partner hast, nicht glücklicher sein, nur weil du glaubst, er erfüllt dich. Das ist alles in dir und du wirst es in dir suchen müssen, um es wirklich zu finden. Das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt und das muss man üben. Also man kann auch nicht von heute auf morgen von jemandem verlangen, ja, und jetzt zeig Dankbarkeit und dann geht es dir gut. Das ist ja auch eine Übungssache. Das ist ja auch zu diesem, man muss sich jetzt nicht ein Mantra jeden Tag vorsagen, aber zumindest so wertvolle Gedanken helfen. Wenn du dir jeden Tag irgendwie sagst, ich bin gut und ich bin stolz auf mich und ich bin genug oder ich weiß nicht, was halt für dich passt, dann macht das ja auch was mit dir. Aber ja, ist auch ein Geistestraining.
Ich finde es schade, dass ich die Verena jetzt nicht gesehen habe beim Reden, weil man merkt, wenn du sprichst, es ist wahnsinnig toll, dir zuzuhören. Und wenn du sprichst, merkt man einfach, wie wichtig das ist für dich auch. Und das ist, da fehlt leider das Bild jetzt dazu. Aber ich kann es gut beschreiben.
Ich kann Videos nachliefern. Kirtan-Konzerten.
Hippie Dancing.
Also wenn jetzt Menschen zugehört und sie gedacht haben, so sehe ich das auch und so will ich das auch lernen, wo finden sie dich?
Sie können gerne auf meine Website schauen, www.vrenimeinl.com. Da habe ich meine Yogastunden und alles, was ich zukünftig machen werde, vor allem wenn ich dann aus Bali zurück bin. Also gerne über meine Website mit mir in Kontakt treten oder... Ja, da stehen meine Kontakte.
Und hast du vielleicht auch einen Instagram-Handle?
Also über Instagram natürlich auch. Vreni Siddhi heiße ich da. Siddhi heißt im Sanskrit, also man schreibt S-I-D-D-H-I, sind die kleinen magischen Momente, die man bekommt, wenn man eben Yoga praktiziert und so diese Siddhi, diese Erleuchtungen und diese magischen Momente.
Wir werden es alles in unsere Show Notes geben, dass man es nachlesen kann und anklicken
kann. Gerne, ja.
René, danke fürs Kommen. Es war wirklich interessant.
Ja, gerne und danke für die Einladung.
Ich hätte eine Liste an Vorurteilen gehabt, aber ich glaube, das reicht eh.
Ein nächstes Thema.
Quick questions.
Ich hätte noch... Ja, eigentlich hast du das alles gut angesprochen. Eins, okay. Was mich total gewundert hat, nämlich, dass ich das mehrmals gefunden habe, ist, du machst doch Yoga. Sag mir mal eine Übung, mit der ich jetzt sofort meine Rückenschmerzen los werde.
Sofort vor allem.
Dann mal eins, Yoga-Lehrer darf sich jeder nennen.
Darf, also ich... Ja, in Wirklichkeit, du brauchst so eine Ausbildung nicht. Und also beides. Du kannst jeder, finde ich, wenn du so eine Ausbildung gemacht hast, behaupten, jetzt bin ich Yogalehrer oder Yogalehrerin und genauso umgekehrt. Ohne Ausbildung gibt es auch die besten Yogalehrerinnen und Yogalehrer. Es ist halt, du musst das verstehen. Du musst Yoga verstehen. Das ist der einzige, eigentlich das einzig Wichtige. Yoga verstehen, fühlen, spüren und dann kannst du es eigentlich schon weitergeben. Und wie gesagt, Yoga ist simpel. Du musst nicht komplizierte Asanas machen. Du kannst ganz simpel beginnen. Aber wenn du selber nicht verstehst, dann wirst du nicht es weitergeben können. Und ich glaube, wenn du Yoga verstanden hast, dann kommst du nicht her und sagst dir, ich bin Yogalehrerin und ich bin so super. Das widerspricht sich ja schon.
Ja. Und das letzte war noch, das ist doch auch nichts anderes als Gymnastik.
Ja, aber das glaube ich, haben wir auch.
Das sind wir durch, glaube ich.
Das sind wir durch.
Es ist auch Gymnastik.
Es ist absolut, ja. Du sollst die Wirbelsäule in alle, Wirbelsäule in alle Richtungen bewegen. Und weil das heißt ja auch, die Wirbelsäule, da fließt ja auch deine Energie und die soll schön elastisch sein. Und natürlich ist es auch Gymnastik, aber mit dem meditativen Aspekt der Atmung.
Und umgekehrt kann man diese Atmung oder diesen Yoga-Aspekt auch auf Situationen anwenden, die jetzt keine gymnastische Verrenkung sind, sondern ich kann, wenn ich mich nervös fühle, mich 2 Minuten hinsetzen und bewusst atmen. Ich kann, wenn ich laufend bin, einen Marathon laufe, kann ich bewusst atmen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Energie mehr. Wenn ich einen Berg hinaufgehe, es ist halt überall da und es verschwimmen einfach immer mehr die Grenzen und das ist das Schöne dran. Es ist einfach, we are one. Yoga is everything and everywhere. Und in dem Moment fühlt man sich dann eben auch nicht mehr alleine, obwohl man die Kraft aus sich alleine schöpfen sollte.
Schön gesagt.
Ja, stimmt. Und das war, mein Abschlusssatz wäre noch gewesen, du kriegst jetzt bei jedem, was ich dir sagen wollte, ein Teil über die guten Dinge des Lebens sprechen.
Sehr gut.
Nein, aber es stimmt total. Es ist viel schöner, über positive Sachen zu reden, als was alles schlecht ist und wie man sich schlecht fühlt und wer alles irgendwie einen Vorschaden hat.
Ja, also absolut. Ich meine, es braucht auch manchmal, wie gesagt, das Dampfablassen. Aber man merkt nachher, es geht einem dann gar nicht unbedingt besser. Es ist mehr vielleicht der Austausch, dass man es mit dem anderen geteilt hat. Aber es hilft, sich aufs Positive zu konzentrieren. Und das ist schwierig. Es ist eine Übung jeden Tag. Und ich für mich auch. Ich habe das oft genug, dass ich es nicht tue. Und weiß aber, dass es so gut einem selber so gut tut, wenn man einfach seine Gedanken ein bisschen besser programmiert.